Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
Ich bin Gesa Ufer und Sie hören den Kompressor-Podcast. Sehr erfreulich. Herzlich willkommen beim Stichwort Design aus Deutschland. Da kommen sofort der Werkbund und das Bauhaus in den Sinn. Also klare Formen, Gegenstände und Möbel, die vor allem ein Ziel verfolgen, möglichst ideale Funktionalität nämlich. Die Gruppe Pentagon aus Köln, die hat in den 80er Jahren genau gegen diese traditionelle, sehr rationale Designvorgabe rebelliert und sehr abgefahrene Unikate aus Plexiglas, Neonröhren und Stahlblechen produziert, so besonders, dass es Pentagon sogar bis auf die Documenta nach Kassel schafften. Meyer Foggenreiter gehörte der fünfköpfigen Gruppe an, der jetzt im Museum für angewandte Kunst in Köln eine erste Retrospektive gewidmet ist. Dass sich Pentagon ausgerechnet in dieser Stadt gründeten, für Meyer Foggenreiter kein Zufall.
Also man muss vielleicht mal so vergegenwärtigen, welchen Stellenwert Köln damals hatte. Köln war ja nach New York die wichtigste Kunstmetropole der Welt.
Ja.
Und Berlin war eine Insel in der DDR. Und heute ist es genau umgekehrt. Köln ist eine Insel im Westen und Berlin ist eine der Kunstmetropolen. Also es ist ganz wichtig, das zu wissen, dass Köln wirklich ein Zentrum war und dass sich dort einiges kulminierte. So wurde zum Beispiel, was die Musik angeht, dort das Musikmagazin Spex gegründet.
Richtig.
1981.
Mhm.
Und nebenan lebte Kraftwerk und so weiter und so weiter. Es gab die neue deutsche Malerei. In Köln war es die Mülheimer Freiheit mit Dahn, Dokupil, Bömmels und anderen. Vor allen Dingen aber gab es auch die Hetzler Boys und die zentrale Figur dort war Martin Kippenberger. Und in all dem entstand das, was wir dann als Gruppe Pentagon gemacht haben. Wir haben uns folgendermaßen gefunden. Es gab in Köln die Werkkunstschule und dort eine Bildhauerklasse, wie sich das für eine Werkkunstschule gehört. Dort lehrte unter anderem auch Stefan Wewerka, aber die drei Studenten, die dort Metallbildhauerei studierten, waren nicht bei Wewerka, sondern bei jemand anders. Und diese drei langweilten sich dort wohl ein bisschen und hatten wohl auch verstanden, dass unter dem Aspekt, dass die Malerei gerade so im Aufschwung war, mit Bildhauerei nicht gut was zu machen war und haben sich dann entschieden, was anderes zu tun, nämlich Objekte herzustellen, die die Grenze zwischen Kunst und Design ausloteten.
Mit welchem Vorsatz genau? Also bisher galt ja wirklich, habe ich gerade geschrieben, dieses Primat Form follows Function. Mhm. Und wir hören hier nochmal eine Kurzbeschreibung aus der Kölner Ausstellung, die sie charakterisiert.
Die Unbequemlichkeit dieser Gebrauchsgegenstände mutet an wie eine Bestrafung, die uns das Gewissen spüren lassen soll. Die Gruppe Pentagon brachten Materialien in den Möbelbau, die bis dahin undenkbar waren. Zu schwer, zu kalt, zu dunkel.
Warum haben Sie diese Materialien eingesetzt? Warum haben Sie eben mit dieser Funktionalität brechen wollen?
Also das ist ganz wichtig, das so zu sagen. Wir haben tatsächlich mit der Funktionalität gebrochen. Es war uns nicht so wichtig, ob dieses Objekt, was leuchtete, auch als Lampe bezeichnet werden könnte. Hauptsache war für uns, dass es als Objekt einen eigenen ästhetischen Wert entwickelte und dass es nebenbei vielleicht auch dazu dienen konnte, dass man in der Nähe dieses Objekts ein Buch lesen konnte. Wir haben ganz bewusst mit dieser Schleiflack-Ästhetik, mit dem verchromten Stahlrohr und so weiter gebrochen. Uns haben die puren Materialien interessiert und die Geschichte, die in diesem Material allein schon drinsteckt, aufgrund seines Werdens. Also wir haben ja viel mit dem sogenannten warmgewalzten Stahl gearbeitet. Und in diesen Stahl ist ja die Flamme, aus dem er entsteht, sozusagen eingeschrieben. Und die ist jedes Mal anders. Da braucht man fast nichts mehr hinzuzufügen, man muss es nur sauber verarbeiten. Und das haben wir tatsächlich manchmal geschafft, die Dinge sauber zu verarbeiten.
Es gibt eben Möbel, die hielten im Grunde nur, weil sie zwischen die Wände geklemmt waren. Mhm. Sehr, sehr hübsch improvisierte Hängelampen oder auch einen Schreibtisch, über den Ihr Kollege Wolfgang Glaubersheimer das hier gesagt hat.
Also ich glaube, niemand ist so naiv und denkt, es gibt einen Markt für Schreibtische mit einem Flusslauf drin. Meine Möbel haben schon die Reklamation implizit. Aber mit dem realen Markt hatte das wenig zu tun.
Sie haben vorhin gesagt, als Studenten der Metallbildhauerei habe man so recht zu nichts werden können. Hier ging es ja aber auch nicht darum, lukrativ zu arbeiten, oder?
Nee, ich habe zufällig eine Freundin der drei Jungs getroffen, die mich darauf aufmerksam machte. Und da ich noch nicht so richtig wusste, was ich machen sollte, bin ich da mal hin. Und dann haben die mich gefragt, ob ich eine Bohrmaschine halten kann. Und dann durfte ich da bleiben und beim Ladenbau mithelfen. Und dann hatte ich von 0 D-Mark im Monat auf einmal 3000 D-Mark im Monat. Das fand ich ganz charmant. Dann, 1984, haben wir uns eine größere Werkstatt genommen, aufgrund der Ladenbautätigkeit. Dann gab es den Designtheoretiker Christian Borngräber, der für das WDR einen Film, eine Serie über das sogenannte neue deutsche Design machte. Und der kam bei uns vorbei. Und dann hat er mit pikierter Stimme gesagt, ihr habt ja nicht mal ein Showroom, sondern nur eine Werkstatt. Das haben wir nicht auf uns sitzen lassen. Und im September 85 haben wir dann unseren Showroom eröffnet, die Galerie Pentagon. Und seitdem hießen wir Gruppe Pentagon. Pentagon ganz einfach, weil wir jetzt die 5 waren, also Gerd Ahrens und ich sind inkorporiert worden sozusagen, 5 Leute, 5 Ecken, Pentagon.
Wenn wir nochmal über Ihre Objekte selbst sprechen, lassen Sie uns vielleicht doch nochmal zurückkommen auf 1, das Regal für billige Gläser. Das funktioniert vielleicht so ein bisschen analog einer Rolltreppe, also Regale aus Stahlblech fahren da wackelnd wie auf so einem Förderband im Kreis. So eine Konstruktion, die eben wirklich nur was für billige Gläser war. Das ist sehr lustig, sehr ironisch. Nun hat Ihr Entdecker, der Designtheoretiker Michael Erlhoff, der Sie ja dann auch auf die Documenta nach Kassel eingeladen hat, Ihre Arbeiten aber auch einmal romantisch genannt.
Ja.
Was waren Sie denn nun? Ironisch oder romantisch oder beides?
Beides. Im Surrealismus gibt es dafür den Begriff des schwarzen Humors und ich glaube, der trifft das eigentlich am besten. Marcel Duchamp ist ein großer Stichwortgeber für uns, Man Ray ebenso, also die surrealistische Bewegung mit ihren wichtigsten intellektuellen Köpfen, sag ich mal, die hat uns schon auch einiges gegeben. Also natürlich der Ready-Made-Gedanke steckt in einigen unseren Objekten auch drin, wenn Sie von mir die Weinkisten Mai 68 nehmen zum Beispiel. Und insofern ist es so, dass sich das tatsächlich verbindet, das Romantische und das Ironische. Dieses Regal für billige Gläser, das ist auch ganz interessant zu wissen, ist für eine Ausstellung in Mailand entstanden, die hieß The Wheeling Project. Also das ist speziell dafür als Objekt gemacht worden. Es hat eben auch diesen performativen Charakter. Und das ist auch ein Wesenszug von uns. Wir haben uns nie hingesetzt und gesagt, die Welt braucht einen neuen Stuhl, wir machen jetzt einen neuen Stuhl, sondern wir haben gesagt, wir haben dort ein Ausstellungsprojekt und dafür müssen wir was machen.
Nun trugen Pentagon-Ausstellungen durchaus Titel wie Gipfeltreffen, Herbstmanöver oder auch Wirtschaftskrieg. Wie wichtig war Ihnen Politik bei Ihrer Arbeit?
Um es ganz kurz zu sagen, sehr wichtig. Also wir haben natürlich mit dieser Namensgleichheit zwischen dem Verteidigungsministerium in den USA und unserer Gruppe haben wir gespielt, ganz bewusst. Wir haben auch deshalb damit gespielt, weil wir natürlich wussten, dass wir einen gewissen Frontalangriff gegen das gute deutsche Design initiierten. Aber es gibt auch ganz konkrete Beispiele. So haben wir zum Beispiel unseren letzten Auftritt auf der Möbelmesse 1991, das ist ja immer der Januar. Und im Winterherbst 1990 begann der zweite Golf-erste Irakkrieg. Und wir haben den Messestand, das war der größte, den wir bisher angemietet hatten, rund 100 Quadratmeter, wir haben diesen Messestand leer gelassen, keine Möbel hingestellt, sondern in die Mitte eine Säule. Auf der Säule stand ein Autotelefon, das wog damals noch 3 Kilo ungefähr, war groß wie ein Koffer und kostete mehrere tausend D-Mark. Hingestellt, das muss man nämlich noch wissen, damals gab es ja noch keine Smartphones und so weiter für die jungen Menschen unter uns. Und an den Wänden standen nur groß in Deutsch und in Englisch, not the right time for business, nicht die richtige Zeit für Geschäfte. Dann hingen dort viele Stifte und die Leute konnten ihre Meinung dazu sagen. Und die Messe, die Kölner Messe war stinksauer, dass wir die Politik auf die Messe gebracht hatten.
Jetzt haben Sie eben nach fast 30 Jahren Pause wieder für ein Projekt zusammengefunden. Wie kam das und wie war eigentlich Ihr Wiedersehen miteinander?
Ja, wie funktionieren erzwungene Klassentreffen? Das ist immer so eine Frage. Wir hatten unterschiedliche Haltungen, Bedenken dazu. Wir waren sehr gespannt, wie es funktioniert. Wir hatten wirklich auch größere Bedenken. Und ich muss sagen, wenn ich von mir spreche, ich war total verblüfft, wie gut das gelaufen ist. Das ist ja letztlich unsere erst dritte gemeinsame Arbeit. Also es gibt in der Ausstellung auf der oberen Etage einen ganz amtlichen, gut kuratierten, dokumentarischen kunstwissenschaftlichen, kulturwissenschaftlichen Teil zur Gruppe Pentagon. Und unten gibt es eine Installation, wo wir unsere Möbel in die Zeit der 80er Jahre gestellt haben, damit auch die Leute von heute verstanden, in welcher Zeit das Zeug entstanden ist.
Maya Voggenreiter, Mitglied der Designgruppe Pentagon. Die erste Retrospektive zur Gruppe läuft noch bis Ende April im Museum für angewandte Kunst Köln. Am zweiten Podcast-Thema des Tages kommen wir als Popkulturmagazin natürlich nicht vorbei. Dr. Motte, Erfinder der Love Parade, hat eine Neuauflage des Techno-Spektakels angekündigt. Was es damit auf sich hat und vor allem, was das soll, das hören Sie in unserem zweiten heutigen Podcast. Hören Sie unbedingt rein.